Liebe Geschwister der Gemeinde Nymphenburg, ich freue mich ganz arg, dass ich heute bei euch sein darf, zum ersten Mal. Ich war schon mal häufiger oder des Öfteren als Zuhörer da. Heute darf ich zu euch sprechen. Und das ist ein besonderer Moment für mich. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat. Ja, im Moment erleben wir eine schwierige Zeit. Das Coronavirus treibt sein Unwesen und wir hören in den Nachrichten, dass die Infektionszahlen steigen und es verändern sich ständig ganz viele Sachen. Jetzt haben wir schon wieder eine neue Veränderung und ein neues Infektionsschutzgesetz und sobald wir uns irgendwie darauf eingestellt haben als Gemeinde und angepasst haben, kommt schon das Nächste und alles ist wieder über Bord geworfen, fast alles. Also es ist so eine ständige Ungewissheit da, eine ständige Veränderung und tatsächlich an manche Veränderungen hat man sich schon fast gewöhnt. Also wir tragen ganz fast normal, tragen wir die Mund-Nasen-Bedeckung oder wir halten Abstand zueinander. Aber eigentlich haben wir uns nicht dran gewöhnt. Wir wünschen uns eigentlich Gemeinschaft. Ja, bei all dem versuche ich mir immer dran zu denken, ja, es geht ja darum, das Infektionsgeschehen zu minimieren und eben Menschenleben zu retten. Und ich bin dankbar, dass, soweit ich das so beobachten kann, die Verantwortungsträger in unserem Land das auch so sehen und eben, dass das so die Route ist. Trotzdem ist es anstrengend. Und laut einer Umfrage sehen momentan 44% der Deutschen psychische Belastungen bei sich, jetzt auch durch diese ganze Zeit. Psychische Belastungen, Stress, Ängste, Sorgen, intensive Fragen, bohrende Zweifel. Das wird manchmal durch eine Krise ausgelöst, aber wir haben ja häufig manchmal auch Durststrecken oder Wüstenzeiten. Wir fragen uns, wie geht's weiter? Und das können wir so mal zusammenfassen unter dem Begriff der Sorgen. Sorgen sind ein sehr häufiges Phänomen. Sorgen. Jeder macht sich irgendwann mal Sorgen. Entweder um sich, um sein Umfeld, um die Zukunft oder auch eben um meinen geistlichen Zustand. Also wie sieht es um mich aus? Bin ich bei Gott angenommen? Bin ich erlöst? Habe ich Heilsgewissheit? Oder wie geht es in der Schule? Wie geht es in der Arbeit weiter? Wie geht es mit meinen Angehörigen weiter? Wie geht es um mich weiter? Sorgen. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam einen Bibeltext lesen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne mitlesen und zwar Matthäus Kapitel 6, die Verse 25 bis 34. Matthäus Kapitel 6, die Verse 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach all dem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Grund. Die Leute damals haben sich gefragt, wie sie ihren Lebensunterhalt sichern können. Was haben wir zu essen? Was haben wir zu trinken? Was haben wir zum Anziehen? Ganz elementare Fragen, die wichtig waren für das tägliche Überleben. Damals gab es kein soziales Auffangnetz des Staates. Es gab keine Sozial-, Kranken- oder sonst irgendeine Versicherung. Wenn man an einem Tag nichts zu essen hatte, dann hatte man eben auch nichts zu essen. Der Magen blieb leer. Essen, Trinken, Kleidung stehen jetzt hier stellvertretend für die elementarsten Bedürfnisse des Menschen. Ohne Essen, ohne Trinken, ohne Kleidung kommen wir nicht aus. Deswegen stehen sie stellvertretend für unsere täglichen Sorgen, die unser Leben betreffen. Wenn Jesus vom täglichen Lebensbedarf spricht, also wie wir Tag für Tag über die Runden kommen, dann betrifft das die Leute damals und uns heute genauso. Wir sind alle in irgendeiner Weise um unser Leben besorgt. Es ist ganz unabhängig, wie unsere Existenz abgesichert ist. Wir alle haben Tag ein, Tag aus Bedürfnisse, die wir stillen möchten. Es gibt ein Modell von einem Psychologen, eine sogenannte Bedürfnispyramide nach Maslow. Die ist bestimmt auch bei manchen bekannt. Also das ist so, die Idee ist, das Prinzip ist, es gibt verschiedene Bedürfniskategorien, die pyramidenartig aufgebaut sind. Und die Frage ist einfach, was ist das, wonach der Mensch sich sehnt, wonach er im Leben strebt? Letztendlich geht es uns darum und wir wünschen uns, dass es uns gut geht. Und das fängt eben auf der ganz untersten Ebene damit an, dass wir Luft haben zum Atmen. Das sind so die Basics. Dass wir Essen haben, dass wir trinken und Kleidung haben, aber auch, dass wir genügend Schlaf haben. Und wenn diese Grundbedürfnisse gestillt sind, dann kommen weitere Aspekte für uns in Frage, um unsere Lebensqualität zu verbessern und uns selbst zu entfalten. Und so ist dann diese Pyramide aufgebaut. Aber das zeigt uns, Bedürfnisse prägen unser Leben. In 1. Mose 2, Kapitel 2, Vers 7, da steht, dass Gott dem Menschen den Odem des Lebens in seine Nase blies. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Das ist ein spannender Satz. Denn das hebräische Wort, eine kleine Sprachkunde, das hier für Wesen steht, das bedeutet gleichzeitig auch Seele oder auch Kehle. Die Kehle. Und in diesem Zusammenhang bedeutet das Wort hier auch, was für Wesen steht, auch in einem weiteren Zusammenhang bedeutet es auch Bedürfnis. Denn die Kehle ist so das Organ, was eben immer empfängt, ist immer das Organ, was immer empfängt. Also hier bekommen wir immer alles, jetzt Essen oder Trinken, was wir brauchen, um uns zu versorgen, um unseren Körper zu versorgen. Also deswegen kann man das auch so als Bedürfnis verstehen. Und wenn ich das jetzt mal so umschreiben würde, diesen Satz, oder einfach mal anders übersetzen würde, dann würde ich das mal so sagen, so wurde der Mensch ein lebendiges Bedürfnis. Und ich möchte mal ein Bild verwenden, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Stellt euch mal Vogelküken vor. Die sitzen in ihrem Nest und die warten auf die Vogeleltern, dass sie ihnen was zu essen bringen. Und wenn die Vogeleltern dann kommen, dann fangen sie an zu piepen und strecken ihre kleinen Schnäbel in die Luft und reißen sie weit auf, damit sie gefüttert werden. Es ist ganz klar, was ihr Bedürfnis ist. Ihr Bedürfnis ist, sie haben Hunger. Und sie sind ja auch lebendige Wesen. Lebendige Wesen sind also immer auf etwas angewiesen, um das Leben zu erhalten und zu entfalten. Und so versteht die Bibel den Menschen als lebendiges Wesen. Also als Wesen, das abhängig ist von lebenserhaltenden und lebensentfaltenden Maßnahmen. Wir sind Wesen, die Bedürfnisse haben, ganz einfach gesagt. Und das ist ein ganz wesentliches Kennzeichen des Menschen. Schon ganz am Anfang macht die Bibel klar, wir sind auf Gott angewiesen. Und dieses Verständnis greift Jesus auf in unserem Bibeltext, indem er aufruft, die Vögel und die Lilien, also das sind so Feldblumen, zu betrachten. Er stellt nämlich zwei wichtige Fragen in Vers 26 und Vers 30, jetzt wieder in Matthäus, Kapitel 6. Und zwar stellt er in Vers 26 die Frage, oder ruft dazu auf, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Jetzt kommt die Frage, seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Vögel müssen sich nicht sorgen um ihr Leben. Sie planen nicht, sie sammeln keine Vorräte und sie kümmern sich weder um den Anbau noch um die Ernte. Sie leben von der Hand in den Mund, aber werden von Gott immer versorgt. Und in Vers 30, das Äquivalent dazu, wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird. Die Frage, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Gott stattet Feldblumen mit einer solchen Schönheit aus, die sogar die Herrlichkeit König Salomos übertreffen. Obwohl, das ist die Ironie jetzt dabei, obwohl sie nur als Brennmaterial dienen. Man könnte ja fast schon denken, dass Gott verschwenderisch mit der Schönheit umgeht. Sie müssen sich gar nicht um ihre Kleidung in irgendeiner Weise bemühen. Jesu fragen, seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Und sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Sollen uns zum Nachdenken anregen, sollen die gewohnten Gedanken durchbrechen, vor allem die Sorgen. Und die Grundaussage für uns nahelegen, welche ist, sorgt euch nicht, vertraut Gott. In Vers 27 macht Jesus nochmal deutlich, dass Sorgen eigentlich keinen Gewinn darstellen, jetzt mal wirtschaftlich gesehen. Denn die Zeit, die wir in sie hinein investieren, bekommen wir nicht zurück. Wir können durch Sorgen unser Leben nicht verlängern. Jesus unterstreicht das, indem er aufruft, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Am Ende von Vers 32. Also, er ruft dazu auf, schaut doch nicht auf das, was euch fehlt oder auf das, was euch Sorgen bereitet, sondern schaut auf den, der euch versorgt. Und das Prinzip, das Jesus uns einprägen möchte, ist, dass wir Menschen Gott viel mehr am Herzen liegen als Vögel oder Feldblumen. Aber wenn Gott schon so viel Mühe, so viel Kreativität und Aufmerksamkeit in die Vögel und die Blumen investiert, dann doch in einem unendlich viel höheren Maß in uns. Man müsste es eigentlich so formulieren: Wir sind Gottes allerhöchste Priorität. Er lässt uns niemals im Stich. In Psalm 55, Vers 23 steht: Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Der Gerechte steht hier für denjenigen, der Gott aufsucht und ihm vertraut. Oder 1. Petrus 5, Vers 7: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott hat uns geschaffen. Er hat uns das Leben gegeben. Wir sind lebendige Wesen, nach der Bibel. Also Wesen, die Bedürfnisse haben, um ihr Leben zu erhalten und zu entfalten. Die gute Nachricht ist, Gott kennt uns. Er stellt sich als unser himmlischer Vater vor, wie Jesus ihn hier zweimal im Text nennt. Das heißt, er versorgt uns und steht uns auch in schwierigen Zeiten bei. Er weiß, was wir bedürfen und wird uns niemals aufgeben. Bei der Anrede, ihr Kleingläubigen in Vers 30 oder bei dem Verweis auf die Heiden in Vers 32 geht es nicht um einen Vorwurf, sondern darum, auf Gott zu schauen. Jesus lädt uns ein, nicht auf das zu schauen, was uns fehlt, sondern auf den zu schauen, der uns versorgt. Denn als unser himmlischer Vater dürfen wir ihm vertrauen, weil er gut ist und es gut mit uns meint. Habt ihr schon mal ein Haushaltsgerät zur Reparatur gebracht? Irgendein Elektrogerät, vielleicht war euer Computer kaputt oder das Smartphone. Vielleicht habt ihr sogar versucht, das entsprechende Gerät selbst zu reparieren. Und eventuell hat es nicht funktioniert. Habt ihr dann versucht, es zu einem Fachmann zu bringen? Und habt ihr dann angeboten, bei dem Fachmann zu bleiben und ihm bei der Reparatur zu helfen? Oder seid ihr neben seiner Werkbank auf- und abgegangen und habt euch ständig nach seinen Fortschritten erkundigt? Oder habt ihr euren Schlafsack auf dem Boden der Werkstatt ausgerollt, damit ihr dem Techniker bei der Arbeit zusehen konntet? Natürlich nicht. Das hat keiner von uns gemacht bisher. Sonst wäre auch irgendwo unklar gewesen, welche Rolle der Techniker hat. Der Techniker hat die Rolle, sich um das Gerät zu kümmern. Wir überlassen ihm also die Reparatur. Und das Gleiche gilt für Gott. Gott hat die Rolle unseres himmlischen Vaters angenommen und kümmert sich um uns. Wir dürfen ihm unsere Probleme überlassen. Und das heißt nicht, dass alles glatt läuft im Leben. Paulus ist ein Beispiel dafür. Paulus hat viel erlebt, was bestimmt auch schön ist, aber er hat auch vieles erlebt, was Schwierigkeiten und Herausforderungen darstellte. In 2. Timotheus 1, Vers 12 sagt er: Ich weiß genau, an wen ich glaube. Ich bin ganz sicher, dass Christus mich und all das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag seines Kommens bewahren wird. Er hat hier das feste Vertrauen auf Gott als himmlischen Vater. Und er weiß, in Jesus ist er bewahrt. Und das dürfen auch wir für uns so annehmen. Ich möchte es noch einmal sagen. Jesus fordert uns zu einem Perspektivwechsel auf, indem wir nicht auf das schauen, was uns fehlt oder auf das, was negativ ist, sondern indem wir auf Gott als unseren himmlischen Vater schauen, der reich ist an Liebe und für uns sorgt, der reich ist an Kreativität, um das Leben zu meistern und zu gestalten, und der die Fülle des Lebens selbst ist. Dementsprechend ist das Reich Gottes eine Wirklichkeit, in der Menschen nicht auf das Negative, auf das Defizit schauen, sondern auf die Fülle, die sie in Gott haben. Das Reich Gottes beginnt da, wo Menschen trotz der herausfordernden Umstände zu Gott kommen, um ihm zu vertrauen, sich auf Gott zurückwerfen und aus dieser Haltung heraus ihr Leben mit Gott und in Beziehung mit anderen Menschen gestalten. Und so ist auch das geistliche Wohl mit inbegriffen. Es ist Gott, der uns seine Gerechtigkeit schenkt in Christus. Wir bedürfen seiner Gerechtigkeit für unser geistliches Wohl. Und Gott schenkt sie uns in Jesus. Hier ist das Trachten zu verstehen als sich danach sehnen, es ergreifen. Und es ist als Einladung zu verstehen, als Einladung Jesu zum Perspektivwechsel, der Aufruf, Gott zu vertrauen. Ich fasse jetzt zusammen. Jesus weiß, wir sind lebendige Wesen, die Bedürfnisse haben. Wir sind so geschaffen. Wir sind so angelegt. Wir sind auf Gott angewiesen. Jesus möchte uns Mut machen, dass Gott, der uns geschaffen hat, uns kennt und auch weiß, was wir bedürfen. Er sorgt sich um uns. Er versorgt uns. Wir sind sein höchstes Anliegen. Deswegen dürfen wir ihm vertrauen. Im Vertrauen auf Gott dürfen wir wissen, dass er uns auch durch Krisen trägt, denn er hat uns angenommen. Es geht darum, wer Gott ist, nämlich unser himmlischer Vater. Amen. Ich lade euch ein, zum Gebet aufzustehen. Unser himmlischer Vater, wir haben jetzt gehört und gelesen, du bist uns nahe, du stehst uns bei. Ja, du bist unser himmlischer Vater und wir danken dir dafür, dass du das bist. Und darauf dürfen wir unsere Hoffnung setzen, unser Glauben, unser Vertrauen. Jesus, du rufst uns auf, dir zu vertrauen, uns auf dich zurückzuwerfen. Es ist nicht immer einfach und es gibt auch Schwierigkeiten immer wieder im Leben. Wir möchten alles vor dich hinlegen, was jetzt gerade in unserem Herzen drin ist. Und wir danken dir, dass du da bist. Dass du uns beistehst und dass du uns versorgst. Wir bitten dich um deinen Segen für alle Anwesenden und für alle Geschwister, die jetzt nicht da sein können, Danke, dass du auch bei ihnen bist. Und danke, dass du auch heute bei uns bist. In Jesu Namen. Amen.